So, wir kommen heute in den einführenden Unterweisungen von Harada Dayon Rushi, die uns durch Astani Hakun Rushi übermittelt sind, zu dem Kapitel Doksan. Ich lese Ihnen wie immer vor. Die heutige Unterweisung befasst sich mit Doksan. Doksan bietet Ihnen die Möglichkeit, allein vor dem Rushi alle Probleme vorzubringen, die die Übung betreffen. Dieser Brauch der individuellen Unterweisung nahm mit dem hochverehrten Shakyamuni selbst seinen Anfang und wurde ununterbrochen bis zum heutigen Tage fortgeführt. Das ist uns bekannt, da einer der großen Tendai-Meister, Chisha Daishi, in seiner systematischen Einteilung aller Sutra in 8 Lehrweisen und 5 Zeitabschnitte die geheime Belehrung aufführt, die dem Doksan entspricht. Also, wir wissen damit, dass diese Tradition nun über fast 2500 Jahre erhalten geblieben ist. Ohne diese individuelle Anleitung kann man die Sazen-Übung nicht als authentisch ansprechen. Individuelle Unterweisung, denn Doku heißt allein und San heißt Mairu, und zwar gehen oder pilgern zu einem oder etwas Höherem. Also individuelle Anweisung für jeden einzeln und allein. Leider ist Doksan mit der Meiji-Zeit vor etwa 100 Jahren in der Soto-Schule praktisch ausgestorben. Sie lebt nur noch in der Rinzai-Schule weiter. Wenn wir Sazen mit einer Wanderung vergleichen, bei der einige am Anfang eilen und später ihr Tempo verlangsamen, andere langsam beginnen und später ihren Schritt beschleunigen, bei der einigen ein Abschnitt des Weges gefährlicher vorkommt als ein anderer und bei der alle verschieden schweres Gepäck, also vorgefasste Meinungen und Sorgen, Ängste und so weiter haben, dann verstehen wir allmählich, warum man auf individuelle Anleitung durch Doksan nicht verzichten kann. Wenn wir hier alle, so im Großen und Ganzen gesehen, den gleichen Weg gehen, geht doch jeder ganz allein seinen ganz besonderen Weg. Da sind auch nicht zwei Menschen, die wirklich ganz den gleichen Weg gehen und für die ganz das Gleiche gilt, außer eben in groben Umrissen. Dass alle sich den allgemeinen Anleitungen unterwerfen, dem Session zum Beispiel und so weiter, das gilt für jeden. Aber wie er dann in seinem Innersten den Weg geht, das ist für jeden verschieden. Man mag fragen, warum es denn nötig sei, Doksan geheim zu halten, da nichts Unmoralisches im Spiele ist. Warum kann es nicht all offen und öffentlich sein? Erstens einmal sind wir, da wir gewöhnliche, ich-behaftete Menschen sind, geneigt, uns in Gegenwart von anderen besser zu machen, als wir sind. Wir können unsere Seele nicht enthüllen und sozusagen nackt dastehen. Und so zögern wir auch, die volle Wahrheit zu sagen, aus Furcht ausgelacht zu werden. Wenn der Rushi uns schilt und dabei harte Worte gebraucht, kümmern wir uns mehr um den Eindruck, den das auf die anderen macht, als dass wir ihm offenen Sinnes zuhören. Also, das ist der eine Grund dafür, dass Doksan einzeln und geheim ist. Ich möchte hier gleich hinzufügen, dass es völlig unverantwortlich ist, über Doksan mit irgendjemandem zu sprechen. Weder in der Familie, noch unter Freunden oder Bekannten. Es ist für Sie, wenn Sie sich nicht danach richten, ein schwerer Schade. Und auch für die anderen, zu denen Sie sprechen. Also, Schamane sind noch einmal sehr intensiv, völliges Schweigen zu wahren. Es gibt noch einen weiteren Grund für die Zurückgezogenheit beim Doksan. Nach Ihrer ersten Kensho-Erfahrung schreiten Sie mit wachsendem Verständnis von Koan zu Koan fort. Wäre nun andere zugegen, wenn Sie diese Koan demonstrieren, dann würden Sie vielleicht, wenn Sie die Antworten des Rushi hören, denken, ach, das ist also die Antwort. Ohne die Tragweite des Koan ganz zu verstehen. Es ist klar, dass das Ihrem Üben schaden wird. Denn anstatt selbst den inneren Sinn zu erfahren und ihn vor dem Rushi darzulegen, würden Sie sich erinnern, dass die eine Antwort annehmbar war und die andere nicht. Und so würde Ihre Koan-Schulung zu Ihrem eigenen Nachteil auf einen bloßen Denkvorgang herabsinken. Das heißt, praktisch nur ein Nachreden werden. Ohne jedes echte, wirkliche Begreifen. Für diejenigen, die, falls sie so etwas öffentlich gehört hätten, aber dennoch wirklich zu einer Erfahrung, zu ihrer eigenen Erfahrung kommen möchten, wird es ein furchtbares Hindernis, wenn man das schon gehört hat. Es wird also umso schwerer. Aus all diesen Gründen sollten Sie Schweigen wahren, wenn jemand Sie nach einem Koan fragt, das er selbst noch nicht bewältigt hat. Sie sollten auch Schweigen wahren, wenn er das schon bewältigt hat. In jedem Fall hat darüber geschwiegen zu werden. Punktum. Unverantwortliches Reden kann noch andere schädliche Folgen haben. So können sich zum Beispiel Gerüchte verbreiten, dass man beim Doksan grausam geschlagen wird, was Zen in unverdient schlechten Ruf brächte. Diskutieren Sie also mit niemandem über Ihr Koan, auch nicht mit Ihren besten Freunden oder Familienangehörigen. Und sprechen Sie am besten überhaupt nicht über Ihre Schulung. Das ist ganz, ganz wichtig. Schon das bloße Gerede ist ein Kraftverlust. Ich erinnere Sie an Thérèse de Lisieux, die diese Erfahrung auch machte, sagte, ich hatte es kaum gesagt, war es, als hätte ich es verloren. Ja. Das ist also nicht nur unsere Erfahrung hier, sondern die von Menschen, und zwar von allen Menschen, die wirklich echt einen inneren Weg gehen. Eben diese Verletzung der Geheimhaltung, wie sie früher das Koan-System umgab, hat bei der Rinzai-Lehre zu einem allmählichen Zerfall geführt. Was ich jetzt sagen möchte, betrifft keine Laien, da sie im Allgemeinen ihr Üben ernst nehmen. Es wird aber ein ernstes Problem in den Klöstern, in denen sich Mönche finden, die über die ganze Schulung grollen und die hauptsächlich dort sind, um die Zeit abzudienen, die erforderlich ist, um ein Kloster als dort ansässiger Priester zu erben. Ja, das ist eine furchtbare Verfallserscheinung im heutigen Japan. Also es begann schon zur Zeit von Harada Daionroshi, dass die Klöster erblich in den Priesterfamilien sind. Ne? Und dann gehen die Söhne oder der älteste Sohn oder einer der anderen in irgendein anderes Kloster zur Schulung, 3 Jahre lang, also eine minimale Schulung überhaupt, mehr eine Art Klosterdisziplin, Drill, den sie da lernen, als eine echte spirituelle Schulung. Und dann sind sie fit, so meint man, das elterliche oder väterliche Kloster nun zu übernehmen. Das ist klar, dass dabei keine echte spirituelle Nachfolge stattfindet. Früher, wie ich von Yasthani Hakon Rushi weiß, war es undenkbar, dass ein Mönch zum Abt eines Klosters wurde, wenn er nicht Erleuchtung gefunden hatte. Ja, leider war das ja bei uns in den ganzen Jahrhunderten nicht der Fall. Aber echte spirituelle Weitergabe geht nur auf diese Weise. Schauen Sie, wenn Sie an die Bibel denken, was macht die Jünger und die Frauen zu Zeugen? Die waren ja die ganze Zeit dabei, die haben das ja alles mit angesehen, miterlebt. Sollte man meinen, reicht das denn nicht zur Zeugenschaft? Nein, es reicht eben nicht. Erst durch Pfingsten, heißt es, werdet ihr meine Zeugen sein. Erst wenn ihr Erleuchtung gefunden habt, könnt ihr bezeugen. Also, es ist im Grunde ganz deutlich gesagt. Nur leider haben wir versäumt, dem zu folgen. So, und das moderne Japan folgt dem auch nicht mehr. Und so beginnt, oder hat der Verfall begonnen. Es gibt natürlich Klöster, die eine Ausnahme machen. Ich denke zum Beispiel an Ryotakuji, wo eine Folge von bedeutenden Meistern als Äbte fungieren. Yamamoto Genpo Roshi, Nakagawa Soen Roshi, Suzuki Sochu Roshi heute. Und so hoffe ich, wird es dort weitergehen. Aber das ist eine Ausnahme leider. So. In Klöstern mit mangelhafter Disziplin wird oft ein älterer Mönch zu einem Jüngeren sagen, an welchem Koan arbeitest du? Hat er das erfahren, so fährt der Ältere fort. Verstehst du es? Nein. Gut, ich sage dir die Antwort und du kaufst mir dafür Kuchen, sagt der ältere Mönch. Das ist also wirklich wie bei kleinen Kindern. So, also fand ich ja geradezu herzerschrischend naiv. So. Der Roshi kann unterscheiden, ob eine Antwort echt ist oder nicht. Ja. Die Antwort in Worten oder in Handlung kann bei zwei Menschen völlig die gleiche sein. Und die eine ist richtig und die andere ist falsch. Ja. Wann ist sie falsch? Wenn sie intellektuell ist. So. Es muss aus der Erfahrung herauskommen. Wenn er aber, nämlich dieser Roshi, aus irgendeinem Grunde selber lau geworden ist, so akzeptiert er vielleicht eine Antwort, die nicht wirklich die des Mönchs ist. So etwas wird keinen besonderen Schaden anrichten, wenn ein Mönch nur 2 bis 3 Jahre in einem Kloster verbringt, ehe er als Tempel- oder Klosterpriester einen Tempel fest übernimmt, da seine Pflichten dort nicht erfordern, dass er das Satori eines anderen bewertet. Es kann aber geschehen, dass kein Kloster frei ist, wenn er seine Grundausbildung beendet hat. Sie können ja dann auch ein anderes Kloster übernehmen, vielleicht ist ein zweiter Sohn aus der Familie und der elterliche Tempel respektive das elterliche Kloster schon vergeben. Ne? Also, dass kein Kloster frei ist, wenn er seine Ausbildung beendet hat, so dass er vielleicht 8 oder 10 Jahre im Kloster bleibt und das ganze Koansystem mit Antworten absolviert, die nicht seine eigenen sind. Schließlich erhält er nach dem Brauch bei der Rinzai-Schule den Titel eines Lehrers. Auf diese Art und Weise wird jemand, der keinerlei echtes Verständnis besitzt, für befähigt erklärt, andere zu leiten. Statt Verständnis sollte man wohl besser sagen, keinerlei echtes Begreifen. Denn Verstehen bezieht sich auf den Intellekt, während Begreifen den ganzen Menschen meint. Ja, das ist schon dem Wort anzusehen. Keinerlei echtes Begreifen ist etwas anderes als Verständnis und Verstehen. Diese heimtückische Praxis untergräbt die Zen-Lehre. Soto-Gelehrte, die Zen auf akademische Weise studieren, greifen auf eben dieser Grundlage das Koan-System an und mit Recht. Ja, naja, letzten Endes liegt es bei der Schulung und bei jeder Schulung nicht so sehr an dem System und an der Methode, sondern es liegt letzten Endes an den Menschen. Genau wie bei jedem Staatssystem. Es gibt nicht ein bestes Staatssystem. Es gibt nur beste Leute und solche, die gar nichts taugen. Ja, also. Das ist überall so. Ganz gleich. Wie das System ist. Ob Monarchie oder Demokratie oder was auch immer. Ja. Und ob es dieses System ist beim Zen oder ein anderes. Letzten Endes zählt es, was die Menschen taugen. Und danach richtet sich der Wert. Der nächste Punkt betrifft die Fragen, die beim Doksan angemessen sind. Alle Fragen sollten sich auf Probleme beziehen, die unmittelbar aus ihrer Übung erwachsen. Das schließt natürlich persönliche Probleme aus. Sie mögen vielleicht denken, dass das Abgesondertsein beim Doksan eine ausgezeichnete Gelegenheit zur Erörterung privater Probleme bietet. Aber Sie müssen bedenken, dass andere warten und dass sie Ihnen zum Hindernis werden, wenn Sie von Ihrer Übung abliegende Probleme aufgreifen. Aber natürlich, wenn jemand wahnsinnige Zahnschmerzen hat, dann ist das mal auch ein persönliches Problem. Aber das muss erwähnt werden. Also es gibt Dinge, die einen so unmittelbaren Einfluss dann auf die Übung haben, dass sie erwähnenswert sind. Man hält sich da nicht lange dabei auf, aber gesagt werden muss es. Ja, es geht auch hier gleich weiter. Es ist angebracht, wenn Sie zum Beispiel eine Frage Ihren Magen betreffend stellen, wenn er knurrt oder über Ihre Zähne, wenn Sie so wehtun, dass Sie nicht essen können. Oder auch über Visionen, die Sie vielleicht haben. Sie sollten jedoch keine Fragen über die buddhistische Lehre, vergleichende Philosophie oder den Unterschied zwischen zwei Sutra stellen. Fragen Sie indessen alles, was sich unmittelbar aus Ihrem Üben ergibt. Das ist klar, hier wird sich kaum jemand so sehr für die einzelnen Sutren interessieren, aber es ist durchaus möglich, dass der eine oder andere eine Frage gern stellen würde, die Bibel betreffend, die verschiedenen Evangelien und so weiter. Ich muss sagen, dass in den ganzen Jahren, seit ich hier bin, noch nicht vorgekommen ist. Denn hier sind die Menschen doch zu sehr dran, wirklich am grundlegend zentral Wichtigen, als dass sie sich im Doksan mit akademischen Fragen beschäftigen würden. Es ist üblich, dass ein Schüler dem Roshi Geld für Räucherwerk überreicht, ehe er zum ersten Mal Doksan empfängt. Man mag fragen, wozu solche Formalität? Man kann jedoch nicht genug betonen, dass Doksan keine geringfügige Angelegenheit ist. Während es in jedermanns Belieben steht, Sazen zu üben und die Kommentare des Roshi bei einem Session zu hören, besteht das Wesen des Doksan darin, ein karmisches Band zwischen Lehrer und Schüler entstehen zu lassen, was im Buddhismus von tiefer Bedeutung ist. Es ist wichtig zu unterscheiden, Shoken ist nicht etwa eine Initiation. Aber es ist diese karmische Verbindung zu einer nun beginnenden Schulung. Dieses Band ist von beiden Seiten jederzeit auflösbar. Wenn ich den Eindruck habe, dass jemand diesem Weg nicht entspricht, kann ich das Band lösen. Und ebenso kann jeder von Ihnen dieses Band lösen in aller Form, indem er sagt, ich möchte hier weg aus diesem oder jenem Grund, und kein Mensch wird ihn halten, wie ihn kein Mensch je rief. Ja. Zen missioniert nicht, wenn es überhaupt Zen ist. Ne? Ja. Im Gegenteil, ganz im Gegenteil. Ja. Und wenn keine Beeinträchtigung dieser Beziehung vorliegt, dann geht man viele Jahre, ein Leben oder noch länger zusammen. Darum darf Doxa nicht leicht genommen werden. Da weiterhin alles, was beim Doxan zwischen dem Roshi und dem Schüler vorgeht, Probleme tiefer und letzter Art betrifft, darf dabei zwischen ihnen nur die Wahrheit gesprochen werden. Bei gesellschaftlichen Zusammenkünften zögert man oft, Dinge zu sagen, die einen anderen verletzen könnten. Das ist beim Doxan ganz anders. Hier muss ständig vollkommene Wahrheit herrschen. Aus diesem Grunde dürfen die Anstandsformen, die diese Beziehung herstellen, nicht geringschätzig übergangen werden. Wenn man zum Doxan geht, ist es gut, zeremonielle Kleidung zu tragen. Da man aber heute nicht mehr unbedingt darauf besteht, dürfen sie alles tragen, wenn es nur in anständigem Zustand ist. Nun ja, das ist etwas sehr großzügig formuliert, auch im Sannon-Sende oder im Ryotakuji oder in sonst einem Kloster kann man natürlich nicht in einem grün-rot karierten Pullover, der mag noch so sauber sein, in Einsendung gehen. Also, hier für uns heißt es eine dunkle Kleidung oder weiße Jacke oder weißes Hemd. Dunkelblau, dunkelgrau, braun, aber einfarbig und unauffällig. So Rücksicht für alle anderen. Und so erscheint man natürlich auch im Doxan. Wenn Doxan angekündigt wird, dann nehmen sie außerhalb der Sazen-Helle der Reihe nach hinter der Glocke ihren Platz ein. Auch in Sanon-Sendo ist man dazu übergegangen, die Menschen herauszurufen. Denn es bilden sich so lange Schlangen, dass dieser Engawa, dieser Umgang nicht ausreicht und die Leute sitzen dann mehr draußen und warten, anstatt im Sendo zu üben, so lange wie möglich und dann zum Doxan zu gehen. Und bei uns war das Doxan, das Sendo praktisch leer und alle saßen da in der endlosen Schlange. Und so sind wir dazu übergegangen, die Menschen rauszurufen. Außerdem sind bei dem freiwilligen Hingehen oder Hinstürzen natürlich die Jüngeren und Kräftigeren sehr im Vorteil. Und Menschen, die nicht so schnell hier diese Treppe runtergehen können oder überhaupt also etwas kränklich sind, die kommen dann nie zum Doxan, weil sie immer ganz hinten sind. Ne? Also, so ist es dann gerechter, so wie wir es jetzt machen. Ja, jedenfalls nehmen sie dann schließlich hinter der Glocke ihren Platz ein. Sind sie an der Reihe und hören sie meine Handglocke, dann schlagen sie zweimal die Glocke vor ihnen an und kommen zu meinem Raum. Und zwar nicht donnernd anschlagen, sondern leicht. In Japan ist es passiert, dass eine Glocke von oben bis unten einen Sprung bekam, weil jemand also so da drauf donnerte. Das mache er für sehr forsch halten, aber es erzählt auch ziemlich viel über ihn. Also, schlagen Sie sie leicht an. So. Stürzen Sie nicht herein, denn das würde Verwirrung verursachen. und sie wären nicht in der Geistesverfassung, um einen Gewinn von Doksan zu haben. Ja, der Meister Chang, Chinese unserer Zeit, stellt an einen Kopf eines Buches, ich glaube es ist Mahamudra, den Satz, nur keine Hast. Ja, das ist ganz wichtig. Wenn es immer heißt, drum karge mit der Zeit, dann heißt das, tu das, was dir möglich ist, von Moment zu Moment. Aber das heißt nicht, quetsche nur möglichst ja recht viel in einen Tag. Man, mit der raushängenden Zunge übt man nicht Zen. Also, sondern von Moment zu Moment gesammelt. Das ist kargen mit der Zeit. Aber nicht sich hetzen etwa. So, also, wir haben auch Zeit, ins Doksan zu kommen. Herauszugehen. Sie sollten aber auch nicht allzu gemächlich daherkommen, denn andere warten. Sie da so ganz, also dahergeschlendert kommen. Und hinter ihnen sitzen also 50 Leute, die auch ins Doksan kommen. Dann ist das ja klar, dass das auch nicht richtig ist. Wie immer ist es der gute Mittelweg, auch hier. Ursprünglich war es Sitte, sich je dreimal an der Schwelle, dann vor dem Roshi und dann wieder beim Weggehen an der Tür niederzuwerfen, so wie man es also einmal bei uns im Shoken macht. Das ist aber jetzt abgekürzt worden. Man wirft sich insgesamt nur dreimal nieder, je einmal an den erwähnten Stellen. Wenn Sie sich niederwerfen, sollen Sie die Tatami, also hier in unserem Fall den Teppich, mit der Stirn berühren, wobei Ihre Unterarme dem Boden anliegen, die Hände mit aufwärts gekehrten Handflächen vor dem Kopf. Also es ist ja viel besser geworden, aber es gibt noch alle möglichen Formen des Niederwerfens und jemand macht nur so. Also und alle möglichen absonderlichen Arten hier. Dann heben Sie von den Ellenbogen her die Hände in gleicher Haltung etwas über Kopfhöhe an. Der Kopf ist da unten. Diese Geste bedeutet, die Füße Buddhas in Empfang zu nehmen und symbolisiert Demut und die dankbare Aufnahme des Buddha-Wegs in ihr Leben. Ja, also, ich kann Ihnen nur raten, haben Sie bitte beim Niederwerfen keinerlei Vorstellung oder Gedanken. Sondern es ist einfach ein Akt der Verehrung schlechthin. Solange Sie ja ich nicht untergetaucht haben, können Sie das nicht tun. Ja, oder dann ist es eben bloße Gymnastik. Denken Sie daran, dass der Roshi nicht nur ein Abgesandter des Buddha ist, sondern tatsächlich an seiner Stelle steht. Indem Sie sich auf solche Weise niederwerfen, erweisen Sie in Wirklichkeit dem Buddha Ihre Verehrung, als säße er selbst dort und ebenso auch dem Dharma. Ja, und dann kommt der Tag, da können Sie sich im Grunde vor jedem Kiesel niederwerfen. Denn, aber das ist kaum der Fall, ehe Sie zu wirklich tiefem Durchbruch gekommen sind, zu wirklich tiefem Satori. Danach nehmen Sie etwa 20 Zentimeter vor mir Platz und sagen mir, was Sie üben. Sagen Sie einfach, ich zähle die Atemzüge oder ich sitze mit Mu oder ich übe Shikantaza oder so etwas. Stellen Sie alle Fragen kurz und sachlich. Sollte ich Ihnen etwas zu sagen haben, so werde ich es sagen, sobald Sie geendet haben. Also Sie beginnen. Sehr viele kommen ins Doksan und sitzen dann da und warten, bis ich sie anspreche. Naja, das tue ich dann schließlich auch, damit wir überhaupt weiterkommen. Aber eigentlich ist es Ihre Sache anzufangen. Das Wichtigste allerdings bei jedem Doksan, ganz gleich welcher Art, ist, dass wir einander sehen. Das ist das Wichtigste. Und deshalb auch in einem Sichintas hat jeder mindestens 2 Doxa am Tag. Dass wir einander sehen. Aber kommen Sie nicht herein, ohne zu wissen, was Sie sagen wollen. Das ist ein ganz verfänglicher Satz. Denn das hat dazu geführt, wie die Erfahrung gezeigt hat, dass jemand hinter der Doxanglocke sitzt und nun also anfängt zu überlegen, mein Gott, was sage ich denn nun bloß? Ja, eigentlich habe ich gar nichts zu fragen. Aber ich könnte ja doch. Ja, also, dann ist es eigentlich schon vorbei. Dann ist es besser, Sie gehen ins Zendo zurück und setzen sich wieder hin. Das heißt natürlich nicht, dass Sie nun anfangen zu überlegen, was kann ich denn nun bloß sagen? Oder ich hätte zwar sehr viel zu sagen, aber jetzt wird es sortiert. Nein, also so nicht. Auch hinter der Doxan-Glocke sind Sie mit Ihrer Übung beschäftigt. So. Und dann, wenn Sie hereinkommen, sagen Sie das, was Ihnen dann gerade kommt. Ganz spontan. Irgendwo steht auch in der Bibel, denkt nicht, was ihr sagen sollt. Ja, eben. Einfach alles aus dem Kopf, nur die Übung. Die sorgt dann schon dafür. Ja. Denken Sie daran, dass andere darauf warten, mit mir zu sprechen. Ja. Aber wenn Sie hereinkommen und ganz spontan das sagen, was zu sagen ist, oder auch zu sagen, ich habe keine Frage. Gut, okay, das genügt. Ne? Oder ich habe nichts zu sagen, das ist auch in Ordnung. Ich bin x-mal zu Yasthani Hakuin Rushi ins Doksan gekommen, mit meinen 3 Wörtern japanisch, habe ich dann also wirklich haarsträubend gesagt. Ich bin also nur, ja, Tada Mitaidis, Rushi O Mitaidis. Dieses Miro heißt das Ansehen von Sachen. Also es ist so unhöflich wie überhaupt nur möglich. Ich hätte, also auf Deutsch hätte ich eben sagen können, ich will Sie gerade mal anglotzen. Also ich bewundere heute noch Altmeister Yasthani Hakuin, dass er nicht jedes Mal in schallendes Gelächter ausgebrochen ist. Er schmunzelte schon zuweilen. Aber so. Und dann allmählich wurde es ein bisschen besser. So. Wenn ich die Handglocke läute, ist es für Sie das Zeichen, sich zu verneigen und hinauszugehen. Also, Sie rücken dann ein klein wenig zurück, verneigen sich, stehen auf, gehen zur Tür, machen die Tür auf, werfen sich nieder, während schon der andere es draußen niederwirft und dann gehen Sie raus. Wenn Ihnen danach noch etwas einfällt, müssen Sie es beim nächsten Doksan vorbringen. Das ist klar. Dann kommt ja schon der nächste herein. So, ist noch irgendetwas hinzuzufügen? Nein, das ist alles für heute und damit auch alles für dieses Jahr. Das ist unser letzter gemeinsamer Sazenkai in diesem Jahr 1984. Und der nächste wird dann irgendwann im nächsten Jahr sein. Ich wünsche Ihnen, kommen Sie mir alle gut durch den Winter. So, einige von Ihnen werden wahrscheinlich mittags schon weg sein und zu den anderen, die dann noch da sind, habe ich dann noch ein paar Worte zu sagen. So,